Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist Mittwoch, der 2. März 2011 und ihr hört die 31. Folge. Am Mikrofon, wie immer, Christoph Hofmann, a.k.a. Sicarius. Eines hatten die bisherigen Themen des Podcasts gemeinsam. Sie alle wurden entweder aus Sicht der Spieler oder der Presse behandelt. Aber der wichtigste Blickwinkel hatten wir bislang auf sträflichste vernachlässigt. Die der Publisher und Entwickler, also den Leuten, die unser Hobby überhaupt erst möglich machen. Heute wollen wir also endlich einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen. Unsere Reise beginnt dabei in der PR- und Marketingabteilung. Es mag im ersten Moment langweilig klingen, aber die Jungs und Mädels spielen eine zentrale Rolle während und nach der Entwicklung eines Spiels. Aber was bedeutet Public Relations, Marketing überhaupt? Wo liegt der Unterschied zwischen beiden? Und was machen die dort eigentlich, außer nichtssagenden Pressemitteilungen zu verfassen und hässliche Coverarts zu kreieren? Oder ist das gar nicht deren Aufgabe? Um die Antworten auf diese und auf viele weitere Fragen geht es heute. Als Gast habe ich mir Michael eingeladen. Hallo Michael, stell dich doch bitte kurz den Hörern vor.
Ja, hallo, mein Name ist Michael Zollner. Ich bin derzeit PR- und Marketingmanager bei Head-Up Games, einem Videospiele-Publisher. In die Branche gekommen bin ich damals eigentlich, nachdem ich mein Studium abgebrochen habe, der Geschichte und Philosophie. Danach entschließe ich mich, eine Ausbildung zu machen zum Werbekaufmann. Die durfte ich dann bei Ubisoft in Düsseldorf machen. Im Anschluss an die Ausbildung ging es dann nach München bzw. Planegg zu Koch Media Deep Silver. Dort war ich als PR-Manager angestellt und bin nun seit 2009 eben bei Head Up Games tätig.
Okay, jetzt muss ich doch mal nachfragen. Philosophie und Geschichte?
Richtig, ja.
Ist das nicht eine ungewöhnliche Kombination?
Nee, also die Kombination an sich finde ich jetzt nicht ungewöhnlich. Also jetzt mal, wenn man jetzt betrachtet, was ich jetzt, also heutzutage tue, ist es vielleicht etwas ungewöhnlich, dass ich das vorher gemacht habe, aber die Kombination an sich finde ich jetzt eigentlich relativ gewöhnlich.
Na gut, dann lass uns mal ins Thema einsteigen. Gut, Michael, bevor wir natürlich jetzt ins Thema einsteigen können, müssen erstmal die Grundlagen geklärt werden. Also, was verbirgt sich hinter dem Begriff Public Relations?
Ja, wenn wir jetzt auf den reinen Begriff Public Relations zu sprechen kommen, kann man es eigentlich ganz platt und einfach mit Öffentlichkeitsarbeit gleichsetzen. Allerdings muss ich dazu sagen, dass da natürlich auch viele verschiedene Felder dazugehören. Im Fall der Games-Branche, also in unserer Branche, ist es einfach das wichtigste Element ist die Pressearbeit, sprich der Kontakt zu Medienvertretern. Also das Verfassen von Pressemitteilungen, Interviews geben, der Auftritt auf Messen und so weiter. Aber wenn man PR nochmal ein bisschen breiter fasst oder sich das ganze Thema nochmal ein bisschen weiter anschaut, kann man im Grunde sagen, dass es um Imageaufbau bzw. Imagepflege auch geht und Kontaktpflege zu Usern, Kunden und natürlich, wie schon erwähnt, zu Medienvertretern. Vielleicht nochmal ganz kurz vorweg, da wir über PR und Marketing sprechen werden heute. PR, Public Relations, gehört natürlich auch irgendwo mit zum Marketing, also ist Teil des Marketing-Mix. Und vielleicht nochmal ganz kurz als Abgrenzung schon einmal sei gesagt, dass PR im Gegensatz zu irgendwelchen Werbemaßnahmen zum Beispiel, also nicht direkt und unmittelbar darauf abzielt, beispielsweise x Stück von Produkt Y zu verkaufen. Also, sondern dient eher dazu, einfach ein positives Image bzw. gute Reputation vom Unternehmen und von dessen Produkten halt aufzubauen.
Also könnte man sagen, dass Marketing sich aufs Produkt bezieht und PR eben allgemein auf die Firma?
Nee, also so würde ich nicht so sagen, da eigentlich beides, also sowohl PR als auch Marketing, Produkt und auch Unternehmen unternehmensbezogen sind. Also da gibt es halt andere Unterscheidungskriterien. Aber ich denke mal, da werden wir jetzt im Verlauf des Gesprächs noch drauf kommen.
Dann erklär halt nochmal grob, was Marketing ist.
Genau, also das wäre halt eben in unserem Falle, also im Fall der Games-Branche, ist eigentlich der wesentliche Aspekt und der nach außen auch sichtbarste Teil des Marketing ist schlicht gesagt die Werbung. Ja, also sei es jetzt Fernsehwerbung halt mit Spots oder in Printmagazinen mit Anzeigen oder online mit Bannern und so weiter. Und die Begriffe, warum die vielleicht so stark verschmolzen sind irgendwo, ist eben ja einfach gesagt, dass es eben die PR einfach zum Marketing gehört und da macht es halt eben einen Teil nur aus und das ist die Kommunikationspolitik und da gibt es noch viele, viele andere Aspekte. Also um den Begriff des Marketing irgendwie zu definieren, beziehungsweise zu erklären, könnten wir 2 bis 3 Tage in Anspruch nehmen. Also das ist halt wirklich sehr breit. Aber um das mal runterzubrechen auf die Games-Branche, PR, Kommunikation nach außen, so Imageaufbau, Imagepflege und Marketing, einfach ja, ganz platt gesagt, Werbung, Bewerben der Produkte.
Aber die PR, dem dient eben auch das Marketing. Also wenn du eine Pressemitteilung über einen Trailer hinausschickst, dann ist das doch schon Marketing schon, also es gehört dazu.
Genau, ja, das gehört definitiv dazu, genau. Also klar, im Endeffekt irgendwo dienen halt beide Sachen am Ende des Tages natürlich die größtmögliche Anzahl an Produkten zu verkaufen.
Da kommen wir dann noch gleich genauer drauf ein. Jetzt interessiert mich erstmal ein anderer Aspekt. Und zwar, die Hörer wissen ja die meisten, dass ich bis vor kurzem sehr aktiv auf Mobi-Games war. Also aus Zeitgründen kann ich das mittlerweile nicht mehr so stark. Aber eine meiner Aufgaben war es unter anderem ewig lange Credits-Listings, also Credits, die Liste der Mitwirkenden an einem Spiel einzugeben. Dabei habe ich natürlich auch zwangsläufig einen guten Eindruck über die internen Strukturen der einzelnen Studios, Publisher und auch Zulieferer gewonnen. Und was besonders heraussticht, ist der Tatsache, dass die einzelnen Abteilungen eine sehr unterschiedliche Größe haben. Also wenn ich jetzt das Beispiel Ubisoft nehme, da gibt es den Chief Marketing Officer, den EMEA Digital Marketing Group Manager, den EMEA Press Relationship Director oder am simpelsten noch den US PR Specialist. Bei Head-Up Games steht bei deinem Namen schlicht PR und Marketing da. Mhm. Bist du ein Workaholic oder und machst die Arbeit von 30 oder wie muss ich das mir vorstellen?
Ja, also ich würde ja sagen, dass ich die Arbeit von vielleicht 2 bis 3 Leuten mache, mittlerweile auch unterstützt durch einen Praktikanten. Also die Unterschiede jetzt zwischen Ubisoft zum Beispiel und uns kommen eigentlich dadurch zustande, dass Ubisoft eben ein weltweit operierendes Unternehmen ist und wir uns hier in Deutschland mehr auf den deutschsprachigen Raum beschränken, sprich Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wir haben im Ausland Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die dort halt eben die Produkte für uns vertreiben und vermarkten und in dem Sinne ja die Arbeit für uns dann dort in ihren Ländern übernehmen. Wir koordinieren sie halt so ein bisschen von hier aus, aber das ist halt nicht, das machen, also die Aufgabe ist jetzt nicht in der Fülle, also in der Größe gegeben, wie das jetzt, ja, also jetzt bei Ubisoft, weil die eben ja mehr oder weniger fast die haben in jedem größeren Land der Welt halt eine Niederlassung und insofern stehen da auch dann so viele Menschen im Anruf wahrscheinlich.
Ja, das Argument lasse ich nicht ganz gelten, weil es gibt ja innerhalb der Länder hat Ubisoft ja auch eine riesige PR-Abteilung jetzt. Also jetzt Beispiel Frankreich, Deutschland und USA natürlich und da sind dann Brandmanager beschäftigt und so, die nur für dieses Land zuständig sind. Also da scheint es doch viel zu tun zu geben.
Ich meine, die Titel, die Berufsbezeichnungen, die du da gerade angesprochen hast, das sind halt eben Menschen, die quasi dem Hauptkonzern, also dem Konzern Ubisoft vorstehen, also die ganzen EMEA-Geschichten. Das sind ja mehr oder weniger halt die Leute, die sich um den Ablauf im gesamten Konzern kümmern. Also das sind jetzt nicht die einzelnen Spezialisten halt in ihren Ländern.
Im Prinzip geht es mir halt darum, warum Ubisoft eben so viele Leute braucht, was du mit 2 Mann machst.
Es wird natürlich auch an der Produktfülle von Ubisoft liegen. Es sind ja doch schon ein paar mehr Titel als die wir im Programm haben. Und außerdem würde ich halt einfach sagen, dass Ubisoft sich das im Gegensatz zu uns auch einfach leisten kann.
Aber die Arbeit, die vielen Leute machen, ist im Prinzip dieselbe, wie du die machst.
Im Prinzip schon. Ich nehme stark an, oder beziehungsweise weiß ich auch, dass die auch hier und da natürlich auch andere Marketingbudgets zur Verfügung haben, die sie verplanen können. Aber das ist nicht gleichbedeutend damit, dass es halt mehr Arbeit ist. Also das kann natürlich auch durchaus sein, beziehungsweise ist es eigentlich auch eher so, dass wenn man eben ein bisschen weniger Budget zur Verfügung hat, dass die Arbeit dadurch nicht abnimmt. Und dass man ein bisschen kreativer werden muss und vielleicht auch ein bisschen mehr tun muss als die anderen.
Wenn wir jetzt schon das Budget ansprechen, du willst immer schon richtig tief in die Materie rein. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns doch mal ein konkretes Beispiel und arbeiten das durch. Ihr habt Ende letzten Jahres Trap Dead rausgebracht, ein taktikbasierendes Echtzeitspiel, wie ihr es etwas sperrig zugegeben genannt habt. Angefangen hat es damals mit einer kleinen Meldung auf Facebook, glaube ich, wo er einfach nur ein Bild und ein Slogan hingepappt hatte, oder?
Mhm. Ja, das war, glaube ich, nicht nur Facebook, also es ging auch raus an die Presse, also bloß, glaube ich, einfach nur ein Bild und ein Slogan, ja. Genau, das war so der Auftakt damals, richtig.
Dieser Schritt gehörte dann zum Marketing oder zum PR?
Also den so wie wir die Bezeichnungen halt gebrauchen, würde ich das jetzt zu PR packen. Also ich tue es auch, also das ordne ich unter PR ein. Wobei man dann natürlich halt wieder sagen kann, dass PR natürlich auch zum Marketing gehört, insofern. Aber wenn man die Teilbereiche jetzt nimmt, Werbung und PR, ist es für mich PR, was wir damals gemacht haben.
Was ihr damals gemacht habt, war eben die Erwartungen zu wecken. Also ihr habt im Prinzip war es die Ankündigung einer Ankündigung, oder? Weil man hat ja in dem zum Moment noch nichts über das Spiel gewusst.
Genau.
Also, dass es vermutlich Zombies beinhalten wird.
Genau, das ist natürlich, ist das der Grund, eben Neugier zu erwecken. Bei Presse, sowohl Presse als auch natürlich dann auch schon mal irgendwo Endkunde durch die Presse transferiert dann. Ja.
Wie geht's dann weiter? Also du hast jetzt die erste Interesse an das Spiel geweckt. Jeder hat jetzt davon gelesen, ist ganz geil drauf. Wie füttert man die Leute jetzt?
Gut, da gibt's natürlich viele verschiedene Ansätze. Ich glaube, was wir damals gemacht hatten, ganz genau habe ich es auch nicht mehr im Kopf. Aber ich vermute fast, dass eben auf diesen kleinen Schnipsel, sag ich mal, diesen kleinen Mini-Teaser, eine ganz ordentliche, gewöhnliche, sag ich mal, Pressemitteilung rausgegangen ist, wo das Spiel etwas genauer angekündigt wurde und schon mal beschrieben wurde.
Ja, und erste Artworks waren dabei.
Okay,
aus den Zwischensequenzen.
Weißt du jetzt wahrscheinlich auch nicht aus dem Kopf, aber weißt du jetzt ein bisschen mehr als ich. Also habe ich jetzt nicht mal so genau auf dem Schirm, was wir genau getan haben, zu welchem Zeitpunkt. Aber kann durchaus sein.
Das Ziel von PR ist ja auch, das Spiel bis zum Release quasi in den Köpfen von den Leuten zu behalten. Beziehungsweise zumindest bis zu dem Punkt, wo dann die eigentliche Marketingkampagne anfängt.
Eigentlich auch die ganze Zeit über bis zum Release. Da gibt es natürlich auch viele Instrumentarien. Wir haben jetzt eben über diese kleine Mini-Ankündigung gesprochen. Dann kommt halt die erste richtige Pressemitteilung, sage ich mal, wo auch zumindest schon mal der Name des Spiels genannt wird, auf welchen Plattformen es erscheinen wird, vielleicht schon mal ein ungefähres Veröffentlichungsdatum. Ja, dann geht es eben weiter. Also ich meine, die zentralen Instrumente sind natürlich Trailer und Demo zum Spiel. Und zwischendurch greift man natürlich weitere interessante Aspekte des Spiels auf und gibt dazu weitere Infos raus, optimalerweise auch bebildert. Du sprachst auch von Artworks, also gehört sowas auch dazu. Also da gibt's noch wahrscheinlich ganz, ganz viele andere Sachen, die jetzt nicht sofort aus mir raussprudeln, aber da gibt's noch einige Instrumente.
Zu welchem Zeitpunkt hat das die Maschinerie angefangen? Also wie weit war das Spiel zu dem?
Boah, lass mich nicht lügen, aber weißt du denn eventuell noch, wann diese erste Info rausgegangen ist?
Es müsste Juni oder Juli gewesen sein, also vor der Gamescom.
Vor der Gamescom war es definitiv. Boah, da war Trap Dead wahrscheinlich so gerade irgendwo im Übergang von Alpha zum Beta-Status. Aber das ist nicht die Regel. Also es geht teilweise auch bei größeren Publishern, wo natürlich die Produktion eines Spiels schon Jahre im Voraus geplant wird.
Kleine Korrektur, es war sogar schon im April.
Es war im April. Okay, ja, dann war es ja irgendwo, also noch relativ am Anfang der Entwicklung. Ne? Also, na klar, da stand schon einiges. Also ich denke mal, die Alpha wahrscheinlich. Also wir konnten schon was spielen, definitiv. Also wir konnten uns das schon angucken, so die ersten Gehversuche machen in Trap Dead. Aber wie gesagt, da gibt es keine Regel. Also da gibt es, wie gesagt, auch Produktionen, die auf Jahre ausgelegt sind und wo dann die erste Ankündigung eventuell auch schon stattfindet, wenn vom Spiel selber noch nichts fertig ist. Also gibt's natürlich auch.
Ja, aber es muss doch irgendwie so eine Regel oder Absprache geben, ab wann man dann damit anfängt, also wann man an die Öffentlichkeit überhaupt geht. Ist das im Produktionsplan festgelegt oder wer bestimmt das?
Ja gut, das bestimmen dann wiederum eigentlich die Marketing- bzw. PR-Leute überlegen sich natürlich, wie sie das jeweilige Thema eben zur Veröffentlichung halt am Laufen halten können, also heiß halten können. Und je nachdem, was man sich halt überlegt, wie viel das Thema hergibt, dann kann man halt loslegen. Also ich meine, wir haben es halt damals im April eben gemacht. Der ursprüngliche Release von Trap Dead war, glaube ich, irgendwann im November, glaube ich, angesiedelt. Also sprich ein gutes halbes Jahr vor Release. Und da wird natürlich ein Kommunikationsplan erstellt, in dem man sich Themen überlegt, die man behandeln sollte im Zusammenhang mit dem neuen Spiel. Und ja, der wird dann eben mit Leben gefüllt im Laufe der Zeit und ja, in Anführungszeichen abgefrühstückt, ja, dann im Laufe der Zeit.
Themen heißt, welche Features des Spiels du für wichtig hältst und dann eben an die Öffentlichkeit kommunizieren möchtest.
Das ist jetzt also Features oder die Charaktere, die Gegner im Spiel, vielleicht das Genre einfach an sich, weil ich meine, das was wir da mit Trap Dead gemacht haben, das gab es so in der Form schon, in der Form gab es das eigentlich noch gar nicht vorher und auch so der taktikbasierte Bereich war so ein bisschen rückläufig, obwohl man hört, dass viele Leute das gerne spielen würden mal wieder. Ja, da gibt es genau in dem Features, Charaktere, Genre, also alles, was halt in so einem Spiel halt drin ist und interessant sein könnte, das feuert man dann halt raus.
Kommen wir nochmal zur Pressemitteilung zurück. Welche Informationen sollte sie deiner Meinung nach enthalten?
Ja gut, also eine Pressemitteilung sollte natürlich zunächst einmal grundlegende Dinge enthalten, wie einfach das Datum, die Kontaktperson und natürlich, wenn möglich, eine interessante Schlagzeile und vielleicht auch so eine Art Untertitel. Dann muss ganz kurz ins Thema eingeführt werden und die Pressemitteilung an sich sollte, wenn es irgendwie geht, kurz und knapp informativ gehalten werden. Und ja, das kann je nach Thema dann entweder auf lustige, witzige Art und Weise auch mal geschehen oder eben sachlich schlicht und einfach bloß, um Informationen einfach weiterzugeben.
Hinweis an alle PR-Leute, die jetzt zuhören, schreibt immer den Entwickler rein. Es geht mir dermaßen auf die Nerven, nicht zu wissen, wer das Spiel eigentlich macht.
Ja, das versuche ich schon immer zu beachten. Wüsste jetzt auch nicht, ob ich das immer mache, aber müsste ich nochmal nachschauen, dann mache ich morgen.
Naja gut, eure Pressemitteilung haben ja immer diesen Absatz noch dabei, wo eben die Überblickinformationen drauf sind, weil es gibt zum Beispiel Firmen, die eben da komplett drauf verzichten und wenn ich anfangen muss zu googeln, um zu wissen, wer das Spiel entwickelt, ne? Nee, dann habe ich schon keine Lust mehr, weiterzumachen.
Nee, also das ist uns persönlich auch eigentlich immer sehr, sehr wichtig, wenn wir halt mit einem Entwickler zusammenarbeiten, dann ist der ja halt natürlich auch mindestens zur Hälfte am Projekt beteiligt und insofern hat er natürlich auch eine Erwähnung verdient.
Aber im Prinzip kann man festhalten, eine Pressemitteilung ist ein kleiner Artikel über das Spiel. Also
ja, wenn
da, jetzt... da hängt man schon ein bisschen dran fest, also das geht nicht in 5 Minuten.
Nee, also in 5 Minuten geht das mit Sicherheit nicht. Je nach Komplexität des Themas, klar, natürlich kann das auch Stunden dauern. Also das ist nicht mal eben so gemacht. Also das definitiv.
Sitzt du an der Pressemitteilung dann alleine oder muss das dann noch einer absegnen?
Ja, also teils. Also ich meine, erstmal sitze ich alleine dran. Natürlich verfasse die. Und dann wird nicht immer, aber oft kurz Rücksprache gehalten mit den Kollegen, ob sie damit so einverstanden sind oder ob sie meinen, ob vielleicht noch irgendwie ein wichtiges Detail fehlt. Wenn man die Verantwortung obliegt mir dann an dem Ganzen, aber ich halte des Öfteren auch Rücksprache dann mit den Kollegen, ja.
Was mich ja sehr interessiert, ist immer die Frage, derjenige, der die Pressemitteilung schreibt. Klar, die Pressemitteilung ist sehr freundlich gegenüber dem Spiel gestaltet. Jetzt ist natürlich die Frage, muss man tatsächlich vom Spiel überzeugt sein, um so eine Pressemitteilung verfassen zu können? Oder schummelt man sich da auch ab und zu mal durch?
Willst du mich jetzt aufs Glatteis führen mit der Frage? Nee, also ganz, ganz ehrlich, nein, man muss nicht immer gleich überzeugt sein von dem Spiel, zu dem man dann halt eben die Pressemitteilung verfasst. Ich meine, das kann es auch gar nicht geben. Also wenn man jetzt halt zum Beispiel bedenkt, wie viele Titel Ubisoft im Jahr auf den Markt bringt, da wird bestimmt nicht jeder PR-Manager hinter jedem Titel also hundertprozentig stehen. Also man kann auch eine vernünftige Pressemitteilung schreiben, auch wenn man das Spiel dann nicht nach Feierabend noch 10 Stunden lang zu Hause spielt.
Also es ist doch einfach wieder nur ein Handwerk, um es so zu sagen.
Ja, definitiv. Das ist ja klar, ist das eine Profession, wo man da jetzt ja keine Unterschiede machen sollte zwischen Spiel A und B. Da mache ich jetzt eine schönere Pressemitteilung und da gebe ich mir jetzt nicht so viel Mühe, weil ich mit dem Ding irgendwie nichts anfangen kann oder so. Da behandelt man jedes Spiel gleich.
Gehen wir mal weiter. Jetzt haben wir das Spiel Trap Dead erstmals enthüllt. Die ersten Informationen sind draußen. Einer der nächsten Schritte war dann eure Präsentation auf der Gamescom. Wie sieht da die Zusammenarbeit mit der Presse aus? Gehen die Leute vor allem auf euch zu oder müsst ihr tätig werden, damit Interessierte kommen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also je nach Medium, je nach Verlag. Man kriegt natürlich vor so einer Messe, also wie jetzt Gamescom, die jetzt für uns in Deutschland ja die wichtigste Messe ist, einfach kriegt man natürlich viele Anfragen von Medienvertretern. Und den einen oder anderen muss man halt natürlich auch anstoßen und dem nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir eben Spiel XY dort zeigen. Und ja, also wie gesagt, das ist unterschiedlich. Also da gibt es solche und solche.
Wie macht man es Leuten wie mir schmackhaft? Das ist die grundlegende Frage. Ich kenne euch und bin deshalb gerne hingegangen. Aber ich denke mal, viele, vor allem langjährig erfahrene Kollegen von mir, die werden da wahrscheinlich eher mit der Schulter gezuckt haben und irgendeinen wichtigeren Termin bei einem größeren Publisher besucht haben.
Das weiß ich, also ich kann halt sagen, dass wir auf der letzten Gamescom jetzt gerade auch wegen Trap Dead in unserem Presseraum doch sehr gut besucht waren. Und ja, also ich meine, wie kann ich es dir schmackhaft machen? Wie kann ich es halt allen Medienvertretern schmackhaft machen? Das ist eben das, was ich tagtäglich eben versuche, indem ich, ja, allein natürlich das Thema an sich ist erstmal ausschlaggebend. Und da hatten wir, glaube ich, bei Trap Dead eigentlich ein ganz, ganz, ganz gutes Thema eben mit Echtzeittaktik und Zombies. Da hatten wir jetzt eigentlich keine größeren Probleme, da den Terminkalender zu füllen. Ja.
Wo siehst du so die Vorteile und die Nachteile von solchen Events? Ich meine, wenn die Presse Demo sieht, kann ja auch ein Schuss nach hinten losgehen.
Ja, ich meine, gut, klar, das kann immer der Fall sein, aber da überlegen wir uns natürlich vorher eben was wir eben zeigen können und was wir vielleicht zu dem Zeitpunkt eben noch nicht zeigen sollten. Trotz alledem, trotz allen Erwägungen und Überlegungen im Vorfeld, kann natürlich noch das eine oder andere schiefgehen. Ich meine, das ist halt eine Live-Präsentation. Da kann auch selbst während der Präsentation, wir waren da ja natürlich mitten in der Entwicklung des Spiels, da kann es natürlich auch zu Abstürzen kommen und so weiter. Also, aber da sind die meisten Redakteure eigentlich so erfahren genug, dass sie über gewisse Dinge natürlich auch hinwegsehen, wenn sich das Spiel noch mitten in der Entwicklung befindet.
Jetzt haben wir die Presse angefixt, die ersten Vorschauen gehen online. Wann fängt das Marketing an? Also wann geht ihr an die normalen User mit der Werbung? Also wann startet die Werbekampagne?
Das hängt auch wiederum, sagen wir mal, sehr stark vom Budget ab, wann man mit dem Ganzen anfängt. Ich meine, wenn man eben ganz, ganz viel Geld zur Verfügung hat, setzt man damit auch mit kleineren Teasern, kleineren Häppchen schon recht früh ein. Aber im Fall, wenn man halt wirklich sehr knapp kalkulieren muss, ja, sollte, ich sage jetzt mal, ganz, ganz groben Monat bis 6 Wochen vor Release wird man dann da irgendwas sehen, frühestens.
Was ist noch so als Teil der Werbekampagne? Also am Teaser hast du jetzt schon gesagt, ein Trailer beziehungsweise. Was gehört noch dazu?
Ja, gut, eine Demo gehört natürlich dazu. Und wenn man die Werbekampagne jetzt, wenn man eine Werbekampagne nimmt, sind es natürlich auch die auch vorhin schon erwähnten Anzeigen in Printmagazinen, Online-Banner und so weiter. Wenn man ganz viel Geld hat, macht man auch Fernsehwerbung. Ja, also da gehören auch Kooperationen zu. Zum Beispiel haben wir für Trap Dead, haben wir mit einem, sagen wir mal, Versandhaus im Bereich von so Kleidung und Verkleidung, Horror- und Zombie-Sachen, Mit denen haben wir kooperiert. Die haben zum Beispiel jeder Bestellung, die bei denen eingegangen ist, damals einen oder mehrere Triplett-Aufkleber zum Beispiel beigefügt. Also so kleinere Kooperationen, die man halt auf dem Weg irgendwo eingehen kann, sind natürlich auch sehr, sehr nützlich.
Der Hauptteil geht dann wahrscheinlich wirklich erst so kurz vor Release los.
Genau, also so ja, das meiste ist um den Release-Zeitpunkt, vielleicht eine Woche vorher und bis eine Woche danach.
Marketing ist, ein Produkt an den Mann zu bringen, da muss man natürlich auch wissen, wer ist eigentlich die Zielgruppe für mein Spiel. Wie war aber das bei Trap Dead? Wer ist von Trap Dead die Zielgruppe gewesen für euch?
Unsere Hauptzielgruppe bei Trap Dead sind natürlich erstmal Menschen, die also ab 18 Jahren, dass das Spiel ab 18 freigegeben war, beziehungsweise ist. Die Hauptzielgruppe ist auch männlich und wenn man es jetzt irgendwie so im Alter noch ausdrücken würde, so 18 bis halt, keine Ahnung, bis Ende 30 oder so und männlich. Also das wäre so die Hauptzielgruppe. Natürlich gibt es dann auch noch Nebenzielgruppen, da muss man dann natürlich im Fall von Trap Dead auch alle Zombies, Splatter, Horrorfans mit einbeziehen, die nicht unbedingt Gamer sind, sondern halt auch gerne solche Filme schauen oder Comics lesen und so weiter.
Und erreicht habt ihr diese Zielgruppe eben einmal durch das Thema Zombies und Taktik zusammen und natürlich durch diese kleineren, du hast jetzt diese Kooperation genannt.
Es gab natürlich noch ein paar andere Sachen, also es gab, glaube ich, hier und da auch nochmal eine kleine Anzeigen und wir sind Musikmagazine angegangen, also so die so ein bisschen in die härtere Gangart gehen, also so Metal-Rock-Magazine.
Ja, ihr hattet ja auch einen Trailer mit der einen Band, deren Name ich gerade vergessen habe.
Genau, wir hatten im Trailer einen Song von Sonic Syndicate. Ist eine derzeit recht populäre Metalcore-Band aus Schweden. Genau, also da haben wir halt natürlich auch eine gewisse Verknüpfung gesehen, also zwischen einem Spiel, das eine etwas härtere Gangart halt an den Tag legt und eben der Musik.
Und seid ihr dann auf die zugegangen?
Das war eigentlich ja eine Idee, die recht spontan entstanden ist. So im Beisein von, glaube ich, von allen Kollegen damals haben wir halt überlegt, wie wir den Trailer noch aufwerten könnten. Und ja, da sind wir eben drauf gekommen, dass der Verlag, der Sonic Syndicate verlegt in Deutschland, ist Nuclear Blast. Und da wusste ich noch aus vergangenen Tagen, dass die recht zugänglich sind und offen sind. Und die haben wir dann ganz kurzfristig angesprochen und ja. Dann ist es recht schnell zustande gekommen, dass sie uns eben einen Song zur Verfügung gestellt haben.
Zum Marketing gehört ja natürlich auch was fürs Auge. Das heißt, ihr habt für Trap Dead jetzt vor allem mit dem Coverbild, also mit diesem Cover-Artwork geworben. Wer hat das gemacht?
Das hat ein Designer gemacht, der einige Cover schon für uns gestaltet hat. Ja, der hat das natürlich eng mit uns abgestimmt, hat er das gestaltet. Also quasi ein externer Designer.
Also der hat dann von euch irgendwie Informationen über das Spiel bekommen oder habt ihr ihm schon konkrete Ideen geliefert?
Wir hatten so eine Art, also man wird Key Visual sagen, also so das so ein Artwork, was halt eben die Charaktere dargestellt hat, beziehungsweise auch so ein bisschen die Stimmung des Spiels vermittelt hat. Das hatten wir so als zentralen Baustein. Das kam vom Entwickler allerdings, genau, das kam vom Entwickler und dieses Artwork ging dann eben an den Designer und der hat halt mal so einen ersten Entwurf dann damit gemacht und von da an ging es dann immer im Dialog halt weiter, was man vielleicht anders machen könnte, was hinzugefügt werden sollte, was wegkommen sollte. Ja, ist ein Prozess, der zieht sich natürlich auch ein paar Tage.
Stand zu dem Zeitpunkt schon fest, dass ihr das auch später als Cover verwenden werdet oder war das erstmal nur Bestandteil für die Werbung?
Nee, das war eigentlich von Anfang an als Cover geplant. Ich meine, klar, wenn uns irgendwelche Dinge im Laufe der Gestaltung dazwischen gekommen wären oder wir in der Zwischenzeit vielleicht noch bessere Einfälle gehabt hätten, andere Artworks, hätten wir da noch was dran geändert wahrscheinlich. Aber das war eigentlich von Anfang an auch als Cover eingeplant. Ja.
Ein Cover soll ja dazu dienen, im Laden bestenfalls den Käufer anzulocken. Das Cover von Trap Dead zeigt jetzt die drei Überlebenden umringt von Zombies. Ist aber sehr schlicht gehalten. Warum sollte jemand dieses Spiel rausnehmen aufgrund dieses Covers? Warum zieht dieses Motiv an?
Also ich finde eigentlich immer meistens also eben schlichte Cover am ansprechendsten. Also die fallen mir auch so im Regal eigentlich am ehesten auf. Also wenn man irgendwo einen relativ schlichten Hintergrund, schlichtes Motiv hat und dann das Logo relativ zentral in einer prominenten Farbe platziert hat, fällt es in meinen Augen ganz gut auf. Und ich meine, wir haben also das Artwork, was du halt angesprochen hast, was eben das Cover-Artwork ist, da ist es halt nicht so, als hätten wir auch nicht auch uns mal hier und da mal umgeschaut, was eben im Zombie- und Horrorsektor so gefragt ist oder vielleicht schon mal funktioniert hat als Cover oder als Key-Visual und haben uns natürlich da auch ein bisschen inspirieren lassen von Dingen, die schon mal da waren.
Da stimme ich ja definitiv zu. Also schlichte Artworks gefallen mir auch besser als so überladene Dinge. Vor allem die typischen, dann irgendwie eine halbnackte Frau auf dem Cover oder so, da weiß man dann meistens schon, was für ein Spiel dahinter steckt. Ein wichtiger Bestandteil von der Box ist ja natürlich auch das Handbuch oder das nicht vorhandene Handbuch.
Ja.
Das fällt ja auch in den Bereich, also in eure Ecke, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Ja, also sagen wir mal, die Gestaltung und die Ausformulierung und Korrektur fällt bei uns an. Ich meine, das Ding irgendwo, so das Grundgerüst muss eigentlich vom Entwickler kommen. Also ja, das Grundgerüst an Text, also wie im Spiel funktioniert und so weiter, das wird grob vom Entwickler angeliefert und mein klar, das muss korrigiert werden, wir passen es an und lassen das Handbuch dann wiederum gestalten. Vom Designer, ja. Und ich meine, bis heute lassen wir uns das nicht nehmen, dass wir eben ein umfangreiches und farbiges Handbuch mit ausliefern, weil es in unseren Augen ist es einfach immer noch wichtig und es gibt auch noch immer noch viele Spieler, die denen das ebenso wichtig ist und die deren Bedürfnisse wollen wir da auch befriedigen und die nicht irgendwo verärgern, indem wir da halt so einen schwarz-weißen Zweiseiter nur mit reinlegen oder so.
Aber es gibt ja das Argument, dass alles, was im Handbuch steht, eigentlich über das Spiel vermittelt werden sollte. Dass man das gar nicht brauchen sollte, erst sich hinsetzen und irgendwas lesen muss.
Also sehe ich nicht so. Also ich meine, es gibt halt schon derart komplexe Themen und komplizierte Themen, wo man, ja, also in meinen Augen auch durchaus auch mal die Lektüre eines Handbuchs dann in Erwägung ziehen kann. Das muss ja auch nicht irgendwie stundenlang vor dem Spielen sein. Das kann ja auch natürlich während des Spielens sein. Also da sehe ich jetzt keine größeren Probleme.
Mir sind vor allem die älteren Handbücher in Erinnerung, wo dann auch wirklich noch Hintergrundinformationen drinstehen oder auch kleine Geschichten. Da kommt mir immer das Handbuch zu Alice 1 in den Kopf, wo die Geschichte parallel zum Spiel erzählt wird, aus einer anderen Sichtweise zum Beispiel. Mhm. Sowas finde ich richtig gut. Und natürlich, ganz wichtig, noch einmal den Aufruf an alle PR- und Marketing-Spezialisten, druckt die verdammten Credits ins Handbuch!
Ja, das macht es dir dann leichter abzuschreiben für Mobi, oder?
Nein, genau.
Genau, also das ist halt auch eine Sache, die wir auch beherzigen, auf jeden Fall in jedem Handbuch. Nur für dich.
Schlimmer sind ja dann noch Firmen wie Capcom, wo die Credits im Spiel erst ablaufen, wenn du das Spiel durchgespielt hast.
Okay, weiß ich nichts von. Gut, dann musst du halt durchspielen, ne? Und dann kommst du an deine Infos.
Schlimm. Aber gut, kommen wir wieder zurück zu Trap Dead. Ihr habt ja auch eine Webseite aufgesetzt.
Mhm, genau.
Wie fällt dann, fällt die in Marketing oder in PR?
Ja, ne, wie gesagt, also ist alles nicht so einfach. Ist beides. Ich meine, es ist natürlich einmal, klar ist es natürlich auch dafür da, um eben das Spiel zu bewerben, aber es ist auch einfach dafür da, um schlicht und einfach Infos über das Spiel zu vermitteln. Also insofern, wenn wir es einordnen müssen, ist es beides in dem Fall.
Es ist vor allem eins Community-Pflege, oder? Ja. Also du hast einen zentralen Anlaufpunkt für den interessierten Käufer und im besten Fall eben noch ein Forum, wo er sich dann auch mit Gleichgesinnten austauscht.
Mhm. Richtig. Natürlich ist das ein wichtiger Aspekt, die Community-Arbeit, wenn man halt so eine Website aufsetzt. Natürlich muss man erstmal so eine Community versuchen, natürlich in größtmöglicher Anzahl an Menschen aufzubauen. Und wenn man sie erstmal hat, beziehungsweise auf dem Weg ist, das Ganze irgendwo interessant gestalten für die Menschen, die sich da tummeln. Und natürlich, ja, eine Pflege der Community, wenn möglich, irgendwie langfristig natürlich zu erhalten. Vor allen Dingen auch vielleicht, wenn man darauf abzielt, vom jeweiligen Spiel noch eine Fortsetzung zu bringen oder Add-ons oder wie auch immer.
Bei der Community-Pflege ist natürlich immer die Frage, erstens, wann fange ich damit an? Also wann fange ich damit an, eine Community, eine potenzielle Community aufzubauen? Und natürlich, wie lange kümmere ich mich um die Community im Nachgang? Dazu kommt, wie kümmere ich mich um die Community? Also bei HeadUp Games ist natürlich die Dieter, also euer...
Unser Geschäftsführer, genau, der
genau, sehr aktiv in den Foren.
Sich höchstpersönlich um die Menschen dort, ja.
Es geht natürlich nur in so einer kleinen Firma, aber vor allem die Entwicklerpräsenz wird, glaube ich, von der Community immer sehr positiv gesehen.
Ja, klar, also es sind, glaube ich, Entwickler erstmal für die Community das Wichtigste, das A und O, weil wahrscheinlich denken die Leute halt eben, dass Entwickler zu ihnen irgendwo noch am ehrlichsten sind oder wie auch immer, so direkt quasi vom Spiel berichten können, woran sie gerade sitzen. Quasi können sie die Infos so 1:1 und auch ungefiltert einfach an die Community weitergeben. Also das ist wahrscheinlich das Ding, warum die Community eben auf die Entwickler irgendwo am meisten hört oder denen am meisten vertraut.
Das ist aber auch eine Gefahr für deine Arbeit, oder? Also wenn da jetzt irgendeiner in geistiger Umnachtung irgendeine Information fallen lässt, die eigentlich noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt wird, dann heißt Schadensbegrenzung betreiben, oder?
Ja, durchaus. Also klar, bespricht man natürlich gewisse Dinge auch mit dem Entwickler im Vorfeld, was halt, weiß nicht, zum gegebenen Zeitpunkt halt schon gesagt werden darf und was eben nicht. Aber natürlich kommt es auch vor, dass eben Infos dann auch durchsickern zu einem Zeitpunkt, an dem sie eben davon noch keiner wissen sollte, außer jetzt uns und dem Entwickler. Und dann, gut, dann ist ein gewisses Krisenmanagement gefragt. Aber das kommt zum Glück nicht sehr oft vor, insofern.
Jetzt haben die Zuhörer, denke ich, einen relativ guten Überblick über das ganze Thema erhalten. Was mich jetzt noch interessieren würde, konkret, wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus? Also wie muss man sich das vorstellen als PR- und Marketing-Fuzzi?
Ja, also wenn es jetzt wirklich immer so einen bestimmten Tagesablauf geben würde, weil, also, na gut, man kommt halt rein, als allererstes werden sowieso immer E-Mails gecheckt, was halt so über Nacht oder am Abend reingeflattert ist an wichtigen oder weniger wichtigen Sachen. Und ja, ich meine, der Kontakt zur Presse ist natürlich sehr wichtig, der erfolgt auf allen möglichen Wegen, sei es jetzt über E-Mail, Telefon oder auch bei persönlichen Besuchen in Redaktionen zum Beispiel, wenn man dorthin fährt und Spiele, also neue Spiele vorstellt, die noch in der Entwicklungsphase sind, wie du schon eben erwähnt hast. Also ich meine, die Pressemitteilung ist natürlich auch irgendwo ein zentrales Thema für einen PR-Manager. Die gibt's im Prinzip wahrscheinlich, also gibt's bei uns jetzt mindestens eine pro Woche zu schreiben. In Stoßzeiten ist es natürlich auch viel mehr. Und ja, ich meine, All das, was wir besprochen haben im Laufe der Zeit, also die ganze, also eine Kampagne planen, die ganze Kampagne durchführen mit allem, was halt dazugehört. Also da gibt's keinen typischen Tagesablauf, weil dann doch meistens jeder Tag irgendwo wieder was anderes, was Neues bringt, worauf man sich dann wieder neu einstellen muss. Und die Titel, die Produkte, also die Spiele werden halt auch, sind alle auch unterschiedlich und muss man sich auf viele Gegebenheiten irgendwo flexibel einstellen.
Was mir in dem Zusammenhang gerade noch einfällt, die Screenshots und die Zusammensetzung der Trailer. Bestimmt ihr, was da drin gezeigt wird oder geben euch die Entwickler Material von sich aus?
Also meistens läuft es so ab, dass wir Wünsche äußern an den Entwickler, was gezeigt werden sollte. Natürlich kriegt man vom Entwickler auch zeitweise Tonnen an Material. Und sieht das natürlich aus. Aber wenn dann nichts dabei ist, wovon man als PR- und Marketingmensch überzeugt ist, dass das Interessanteste ist, geht man natürlich nochmal auf den Entwickler zu und wünscht sich dann gewisse Dinge.
Es gibt ja auch Fälle, wo die Presse auf Leute wie dich zugehen und ein bestimmtes Motiv wollen.
Ja, genau, ja klar, natürlich. Das gibt's natürlich auch. Also jetzt gerade bei Trap Dead war es natürlich auch so, dass der eine oder andere gesagt hat, gib mir mal bitte so 3-4 schöne freigestellte Zombies. Ja, und na gut, das liegt halt irgendwo auf der Hand. Und da muss man halt gucken, ob man das Material dann schon zur Verfügung hat, also ob es man schon da hat, oder ob man dann eben nochmal in den Entwickler tritt und sagt, du, ich brauche da nochmal was.
Jetzt sei mal ehrlich, sind solche Anfragen nervig oder nicht?
Nee, gar nicht. Also ich freue mich über solche Anfragen, weil ich meine, das zeugt dann wiederum vom Interesse für mein Spiel. Und ich meine, aus jeder solcher Anfragen ist irgendwo dann auch, wird irgendwo auch Berichterstattung. Und das ist halt eben das, worum es mir geht.
Also nimmst du das gerne in Kauf, dass jetzt.
Ja, natürlich, ich nehme das auch gerne in Kauf und ich meine, es ist ja auch nicht so, als also ich arbeite da ja nicht auf Presseseite mit irgendwelchen Unmenschen zusammen, mit denen ich irgendwie nicht reden will oder so. Also das ist ja ganz im Gegenteil. Größtenteils kann man schon sagen, dass der Kontakt immer sehr, sehr angenehm und nett ist mit den Pressevertretern. Insofern über solche Anfragen freue ich mich natürlich.
Dann danke ich dir für den Einblick in deine Abteilung, Michael.
Ja, super gerne.
Willst du zum Abschluss noch ein bisschen Werbung einschieben?
Ja, unbedingt. Wir haben kürzlich bekannt gegeben, dass wir Super Meat Boy demnächst bringen werden, auf PC in einer als Sonderedition. Ich glaube, es ist schon Ende April, ist es soweit. Also ich meine, Super Meat Boy war in letzter Zeit schon hier und da großes Thema und wir freuen uns sehr, dass wir den Titel eben für Head Up Games gewinnen konnten. Ja, das hätte ich noch gern gesagt.
Das finde ich auch super, dass es immer noch Publisher gibt, die eine Boxed-Version von solchen Download-Titeln rausbringen.
Ja, da sind wir immer sehr, sehr umtriebig und versuchen uns da die Perlen irgendwo noch rauszupicken, wo es halt noch welche gibt.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es war interessant und informativ. Und wenn ihr jetzt unbedingt Lust habt, ein Spiel von Head Up Games zu kaufen, dann holt euch unbedingt die PC-Version von Plus Blue Calamity Trigger. Zeigt Michael, dass es sich lohnt, auch die weiteren Teile auf der Bagdad Software Spiele Plattform of Choice umzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Spielen und wir hören uns Ende März wieder.